Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auf einem Sondergipfel in Brüssel ringt die Europäische Union um den Weg aus der Corona-Krise. Die EU-Staaten verhandeln über ein Finanzpaket von mehreren hundert Milliarden Euro zur Wiederbelebung von Wirtschaft und Konjunktur. Doch wie, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen die Hilfen fließen sollen, dazu gibt es gegensätzliche Positionen.
Ellenbogen statt Umarmungen. Ehrungen statt Blumen. Die Bundeskanzlerin hat Geburtstag. Doch mit Geschenken kann sie nicht rechnen. Im Gegenteil, sie ist es, von der heute Zugeständnisse erwartet werden.
Ich muss sagen, dass die Unterschiede doch noch sehr, sehr groß sind. Und ich deshalb noch nicht voraussagen kann, ob wir bei diesem Mal schon zu einem Ergebnis kommen.
Die von Corona besonders betroffenen Länder Spanien und Italien machen Druck und hoffen auf Unterstützung. Wir fordern eine gemeinsame Antwort, wirtschaftlich und sozial, für all unsere europäischen Bürger. Wir vertreten schließlich alle die gleichen Werte. Es ist das erste persönliche Treffen seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Ziel, einen gemeinsamen Weg aus der Krise zu finden. Doch noch liegen die Interessen der Mitgliedstaaten weit auseinander. Gestritten wird um diese Punkte. Um die Gesamthöhe des Hilfspaketes. Vorgeschlagen sind 750 Milliarden Euro. Um den Modus der Verteilung. Richtet die sich rein nach den Corona-Folgeschäden oder nach der wirtschaftlichen Ausgangslage? Und um den Kontrollmechanismus. Gelten Reformen als Bedingung? Und wer kontrolliert die Verwendung des Geldes? Blockiert wird das Hilfspaket vor allem von den Niederlanden, Österreich, Schweden und Dänemark. Sie wollen die Vergabe des Geldes als Zuschüsse an Bedingungen knüpfen. Wenn der Süden Hilfe von anderen Ländern braucht, um es aus der Krise zu schaffen, weil sie selbst nur beschränkte finanzielle Möglichkeiten haben, dann habe ich Verständnis. Aber ich finde es selbstverständlich, dass wir Zahler dann auf klare Reformen bestehen. Regierungschefs, 27 verschiedene Interessen. EU-Ratspräsident Michel muss Geduld aufbringen. Seit 18 Uhr gibt es eine kurze Verschnaufpause für Beratungen mit den Delegationen.
Zum Stand der Verhandlungen nun Markus Preis in Brüssel.
In diesen Minuten sollen die Gespräche hier in Brüssel eigentlich weitergehen bei einem Gipfel, der als einer der schwierigsten in der EU-Geschichte gilt. Fast 8 Stunden gemeinsame Beratung. Seit 18 Uhr dann hat Ratspräsident Michel die hartnäckigsten Länder noch mal einzeln oder in Gruppen bearbeitet. Nun will man gleich beim Abendessen feststellen, ob eine Einigung möglich ist. Immerhin, Diplomaten berichten, bei allen Differenzen sei die Stimmung bislang nicht aufgeheizt oder gar aggressiv gewesen. Der Druck für eine Einigung ist groß, doch genau deshalb fürchten manche, dass ein wichtiger Punkt mal wieder unter den Tisch fällt. Einer, der auch viele Bürger aufregt. Die Rechtsstaatsverstöße in Ungarn oder Polen. Die Länder bekommen Milliarden aus Brüssel und dennoch wirkt die EU ihnen gegenüber oft hilflos. Jetzt aber könnte man das ändern, indem man im neuen Haushalt, der ja hier verhandelt wird, bei Verstößen einfach Gelder kürzt. Nur für den Fall hat Ungarn bereits mit einem Veto gedroht. Auch für die dringend benötigten Corona-Hilfen. Es könnte also sein, dass die EU weiter die Augen zudrücken muss, als Preis für eine Einigung bei diesem Gipfel. Zurück zu Jan Hofer.
Um die Corona-Krise ging es heute auch auf einer anderen Ebene der EU. Arbeitsminister Heil schaltete sich per Video mit den Kolleginnen und Kollegen aus den übrigen Mitgliedstaaten zusammen. Beraten wurde über die Auswirkungen der Pandemie auf Löhne und Arbeitsbedingungen. Der Corona-Ausbruch hatte Missstände in der Landwirtschaft und der Fleischindustrie besonders in den Blick gerückt.
Corona hält auch die EU-Arbeitsministerinnen und Minister auf Distanz. Per Videokonferenz, heute unter deutschem Vorsitz. Doch gerade jetzt sei politisch mehr Nähe gefordert, wegen der wachsenden Arbeitslosigkeit durch die Pandemie. Auch der zuständige Kommissar sorgt sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es gibt ein Risiko, dass Armut und Ungleichheit anwachsen werden, wenn wir nicht gemeinsam schnellstens und entschlossen reagieren. Trotzdem wollen die EU-Arbeitsminister in den kommenden 6 Monaten nicht nur Krisenmanagement betreiben. Ein Schwerpunktthema während der deutschen Ratspräsidentschaft: Ausbeutung und gesundheitliche Gefährdung ausländischer Wander- und Leiharbeiter. Dänemark etwa regt eine europäische schwarze Liste ausbeuterischer Arbeitgeber an. Und Arbeitsminister Heil verspricht für Deutschland:
Wir werden gesetzgeberisch verankern, und das geht weit über die Fleischindustrie hinaus, dass die Kontrollquoten zum Einhalten von Arbeitsschutz in ganz Deutschland, in allen Bundesländern verpflichtend hochgefahren werden.
Zweites großes Thema: die Mindestlöhne in der EU. Sie reichen von 1,87 Euro pro Stunde in Bulgarien bis 12,38 Euro in Luxemburg. Deutschland liegt mit derzeit 9,35 Euro im oberen Mittelfeld. Die EU-Kommission will die Mindestlöhne nicht vereinheitlichen, aber sie will, dass 6 Staaten, darunter Deutschland, sie deutlich erhöhen, weil sie zu stark unter dem jeweiligen Durchschnittslohn lägen. In Deutschland steigt der Mindestlohn zwar ohnehin bis 2022 auf 10,45 Euro, doch das reicht weder den Kritikern noch Arbeitsminister Heil.
Und ich werde im Herbst Vorschläge machen, wie der Mindestlohn zukünftig sich weiterentwickeln kann.
Nämlich zügig in Richtung 12 Euro. Der Koalitionspartner warnt, das könne Jobs kosten.
Also ich glaube erstmal, dass das in dieser Corona-Situation, die wir jetzt haben, nicht die wichtigste Diskussion ist. Und zum Zweiten haben wir ganz klar eine Mindestlohnkommission.
Aber die Mindestlohnkommission will Arbeitsminister Heil einbeziehen, um gemeinsam auf die Erhöhung zuzusteuern.
Die Zugriffsmöglichkeiten des Staates auf persönliche Daten von Handy- und Internetnutzern gehen zu weit. Auch bei Strafverfolgung und Terrorabwehr müsse es höhere Hürden geben, entschied heute das Bundesverfassungsgericht. Die Richter stellten klar, dass Ermittler künftig nur dann Informationen wie Namen, Geburtsdaten oder IP-Adressen erhalten dürfen, wenn eine konkrete Gefahr oder ein Anfangsverdacht für eine Straftat besteht. Bereits 2012 hatte Karlsruhe ein erstes Gesetz zu den Bestandsdaten für verfassungswidrig erklärt.
Hinter jeder Telefonnummer, hinter jeder IP-Adresse im Internet stehen Menschen und ihre Daten, die zum Beispiel beim jeweiligen Telefonanbieter gespeichert sind. Die sogenannten Bestandsdaten sind zum Beispiel Name und Anschrift, Zugangsdaten, also etwa vom Anbieter vergebene PINs, und auch die Bankverbindung. Zugreifen können auf diese Daten zum Beispiel das Bundeskriminalamt, die Staatsanwaltschaften oder auch die Nachrichtendienste des Bundes, etwa BND und Verfassungsschutz. Beim Zugriff auf diese Daten geht es nicht darum, wer mit wem kommuniziert hat, und auch nicht um die Inhalte. Schon 2012 hatte das Verfassungsgericht ein erstes Gesetz zu den Bestandsdaten gekippt. Nun haben die Richterinnen und Richter auch die Neuregelung für verfassungswidrig erklärt. Die Hürden für die Übermittlung und den Abruf der Daten seien weiterhin zu niedrig.
Übermittlung und Abruf von Bestandsdaten sind keine besonders schweren Eingriffe. Trotzdem setzen sie für die Gefahrenabwehr und die Arbeit der Geheimdienste grundsätzlich eine im Einzelfall bestehende konkrete Gefahr voraus und für die Strafverfolgung einen Anfangsverdacht.
Vage Vermutungen dürfen für die Datenabfrage nicht ausreichen. Patrick Breyer, Datenaktivist und Europaabgeordneter der Piratenpartei, hatte mit fast 6.000 Menschen geklagt. Unter ständiger Beobachtung könne sich niemand frei verhalten.
Die Regierung wollte ja auf unsere Daten sogar Zugriff nehmen, um Ordnungswidrigkeiten, also zum Beispiel Strafzettel, zu verfolgen. Da wurde kein konkreter Verdacht einer Straftat vorausgesetzt.
Bis Ende 2021 hat der Gesetzgeber nun Zeit, strengere Regeln aufzustellen. Bis dahin dürfen die Behörden aber mit gewissen Einschränkungen weiter auf die Daten zugreifen, um Gefahren abzuwehren und Straftaten aufzuklären.
In der Diskussion über eine Rassismusstudie gibt es einen neuen Vorstoß aus Niedersachsen. Innenminister Pistorius schlug vor, die Studie zum sogenannten Racial Profiling ohne die Bundesregierung auf Länderebene in Auftrag zu geben. Untersucht werden soll dabei, ob die Polizei Personen allein aufgrund äußerlicher Merkmale wie der Hautfarbe kontrolliert. Bundesinnenminister Seehofer hatte eine solche Studie zuletzt abgelehnt. Die Reaktionen aus den anderen Bundesländern auf den Vorschlag von Pistorius sind bislang zurückhaltend.
Hessens Innenminister Beuth hat am Mittag in Wiesbaden den neuen Landespolizeipräsidenten vorgestellt. Roland Ullmann leitete bislang das Polizeipräsidium Offenbach und soll sich nun um die Aufklärung der Affäre um rechtsextreme Drohmails kümmern. Die hessische Polizei steht in der Kritik, weil die persönlichen Daten der Empfängerinnen von Polizeicomputern abgerufen worden sind.
Der Bundeswehr fehlt in großem Umfang Munition. In den vergangenen 10 Jahren seien mindestens 60.000 Schuss aus den Beständen verschwunden, berichtet die Tageszeitung Die Welt. Das Verteidigungsministerium kündigte eine umfassende Untersuchung an. Es müsse geklärt werden, ob es sich um Schlamperei oder kriminelle Absicht handelt. Erst vor kurzem war der Verlust von fast 50.000 Schuss Munition bei der Eliteeinheit KSK bekannt geworden.
In der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn hat heute Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff eine neue Dauerausstellung eröffnet. Fotos, Videos, Zeitzeugeninterviews und Animationen erinnern an Fluchtversuche aus der DDR und das Leben im Zonenrandgebiet. Angesprochen werden sollen vor allem junge Menschen, die eine innerdeutsche Grenze kaum oder gar nicht gekannt haben. Der Grenzübergang Marienborn an der A2 bei Helmstedt gehörte zu den größten für den Transitverkehr durch die DDR.
Politiker von Union und Opposition fordern von Finanzminister Scholz Aufklärung über seine Kenntnisse im Wirecard-Skandal. Noch in der Sommerpause soll es eine Sondersitzung des zuständigen Bundestagsausschusses geben. Scholz war bereits im Februar 2019 darüber informiert worden, dass die Finanzaufsicht BaFin bei Wirecard ermittelt. Einer der wichtigsten Beschuldigten in dem Skandal, ein Ex-Manager, kündigte an, er werde mit der Staatsanwaltschaft kooperieren.
Hat Olaf Scholz im Wirecard-Skandal ungenügend oder zu spät gehandelt? Diese Frage steht spätestens seit heute im Raum. Denn im Sachstandsbericht des Finanzministeriums ist zu lesen, dass der Bundesminister bereits im Februar 2019 über mögliche Marktmanipulation informiert war. Der Sprecher von Olaf Scholz wies darauf hin, man sei schon länger Vorwürfen nachgegangen.
Auch der Minister wurde natürlich auf dem Laufenden gehalten. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, es wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um gegen diese Vorwürfe oder die Punkte, die im Raum standen, vorzugehen.
Aber warum haben diese Maßnahmen das Debakel beim Zahlungsdienstleister Wirecard nicht verhindert? Der Koalitionspartner kritisiert den Finanzminister deutlich.
Als CDU und CSU erwarten wir eine lückenlose Aufklärung des gesamten Wirecard-Skandals. Der Bundesfinanzminister muss da endlich das ganze Thema zur Chefsache erklären. Wir halten es für richtig, dazu eine Sondersitzung des Finanzausschusses des Bundestages sehr kurzfristig durchzuführen.
Klar ist, dass beim DAX-Unternehmen Wirecard am Ende etwa 1,9 Milliarden Euro nicht existierten, fiel auch wegen mangelnder Aufsicht nicht auf. Die Grünen sehen Scholz deswegen in der Verantwortung.
Die sind gemacht, die Regeln, die Gesetze und die Strukturen. Und ein Finanzminister hat die Möglichkeit, sie zu ändern, zumindest Initiativen zu starten, das zu ändern, das in den letzten 2 Jahren überhaupt nicht erfolgt. Null.
FDP und Linke fordern nun einen Untersuchungsausschuss.
Jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei. Denn wir sehen, dass es Ungereimtheiten gibt, dass es Widersprüche gibt, dass uns bestimmte Treffen verschwiegen wurden. Und da müssen wir jetzt einfach nachforschen.
Mit dem heutigen Sachstandsbericht ist der Finanzskandal Wirecard endgültig zum politischen Thema geworden. Um über die Verantwortung von Olaf Scholz zu urteilen, ist in der Sache aber noch vieles zu unklar. Die rechtliche Aufklärung dagegen scheint heute einen Schritt weitergekommen zu sein. Einer der Hauptangeklagten im Wirecard-Komplex erklärte, er wolle mit der Staatsanwaltschaft kooperieren.
Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof kann mehr Filialen erhalten als zunächst geplant. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit den Vermietern sollen weitere 6 Standorte nun doch bestehen bleiben, darunter Berlin-Lichtenberg, Hamburg-Alstertal und Nürnberg-Langwasser. Das teilte die Geschäftsführung in einem Brief an die Belegschaft mit. 500 Mitarbeiter behalten damit vorerst ihren Job. 50 der 172 Karstadt-Kaufhof-Häuser stehen aber weiterhin vor dem Aus.
Im Planetarium in Laupheim wurde heute der bislang größte in Deutschland entdeckte Steinmeteorit präsentiert. Der fußballgroße Steinbrocken wiegt etwas mehr als 30 Kilogramm und wurde vor 31 Jahren in Blaubeuren bei Gartenarbeiten gefunden. Sein Besitzer entschied erst Anfang des Jahres, Proben an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu schicken. Nun soll der Meteorit mit dem Namen Blaubeuren genau untersucht werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 18. Juli.
Hoher Luftdruck sorgt am Wochenende für recht freundliches und deutlich wärmeres Wetter. Von Sachsen bis zu den Alpen gibt's zu Beginn der Nacht einzelne Schauer, sonst teils wolkig, teils klar und meist trocken. Morgen wechseln Sonne und Wolken einander ab und es bleibt weitgehend trocken. Im Südosten entwickeln sich ein paar Schauer, die später auch im Osten und Nordwesten möglich sind. In einigen Berglagen des Südens heute Nacht unter 10, am Niederrhein bis 16 Grad. An den Alpen morgen unter 20, im Rhein-Main-Gebiet nahe 30 Grad. Am Sonntag mehr Sonne als Wolken, im Nordwesten gelegentlich Schauer, auch im Osten und Südosten einzelne, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Am Montag im Süden viel Sonnenschein und teilweise über 30 Grad, sonst wechselhaft. Durchwachsen auch der Dienstag und im Süden wird es nicht mehr so heiß.
Um 21.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen. Hoffen auf Europa. Spaniens Ärzte klagen über ihr mangelhaftes Gesundheitssystem. Und Castrop-Rauxel statt Kanaren. Schrebergartenurlaub in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.